Herzlich willkommen
zu Lambert Klammerer Jazz.
Folge wahrscheinlich.
Was ist denn jetzt eigentlich? 43?
Wahrscheinlich die 43 oder die 44? Ich glaube die 43.
Es ist die 43. Wie kann das eigentlich sein, dass wir uns live aus dem Jacuzzi in Athen melden und übermorgen schon in Hamburg spielen und dazwischen noch 10 Gigs sind? Wie ist das möglich? Da ist ein Knick in der Matrix.
Richtig. Das Problem ist, dass du vierdimensional denken musst.
Ja.
Genau, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört in dieser hervorragenden Soundqualität, liegt das daran, dass wir mit aufwendigen Produktionstools keine Kosten und Mühen, vor allem Kosten gescheut haben, um hier aus einer Aufnahme mit diesem kleinen, was ist denn das?
So
eine
Art
Zoom. Das ist so eine Art Diktiergerät.
Ja.
Da einen absoluten Zaubersound gemacht haben.
Und guck mal heute, da meldet sich gerade mein Nachbar, der mir genau dieses Diktiergerät nämlich vermacht hat. Aber der muss jetzt leider warten. Wir melden uns nämlich live aus Athen tatsächlich. Ist kein Scherz. Die Leute denken, wir machen Spaß.
Nee, ist kein Spaß.
Ja, wir kommen gerade tatsächlich aus dem Jacuzzi. Jacuzzi in Athen, die neue Catcar. Und es ist ein Heidenspaß. Wir wollen eigentlich gleich noch zur Akropolis. Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz, weil wir auch noch zum Strand müssen. Es ist super gutes Wetter. Ich wusste gar nicht, dass Athen am Strand liegt. Ich wusste es nicht. Ich dachte, es wäre so mitten im Land.
Ja, ich hatte auch nicht so genaue Vorstellungen. Ich würde schon gerne noch zur Akropolis. Wie oft denkst du ans Römische Reich am Tag?
Na, jetzt öfter.
Ja.
Also, aber ich denke jetzt auch oft ans griechische Imperium.
Ja.
Aber ist, also, auf der Akropolis, man muss eigentlich dahin, weil da ja wirklich die Götter wohnen und auch die ganzen Jazzgötter haben sich dort angesiedelt. Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker natürlich thront über allem, neben Zeus und Freya.
Und Odin.
Und Odin und Thor.
Jupiter.
Kann man alle da treffen. Gestern hatten wir auch einen gesehen, der vielleicht auch bald dazu gehört. Ich wollte gerade sagen Bill Murray, aber stimmt ja gar nicht. David Murray.
Ja.
David Murray live im Half Note. Ein wunderbarer Athener Jazzclub. Hat der dir gefallen?
Der hat mir gut gefallen. Das war auch vor allem so ein richtiger Jazzclub. Also auch vom ganzen Look und vom, wie die Plakate aussahen und das Logo und die kleinen Tischchen. So ein International Feeling hier.
Ziemliches International Feeling, ja, fand ich auch. Offensichtlich, was es ja auch eigentlich nicht viel gibt, so, ne? Die hatten ein Gastspiel für 4 Tage.
Ja.
Jeden Abend. Und also wo gibt's denn das noch, dass man halt in so einem Jazzclub dann 4 Tage hintereinander spielt? Also ich meine, im Sommer gibt es manchmal im A-Train solche Szenarien, so, aber das sind dann eher so Sommerbands, nicht so alte Heroes. Also David Murray ist ja ein richtiger Hero. Ist eine Jazzlegende, reine Jazzlegende. Habe ich mal getroffen, als ich im Jazzhaus Heidelberg gespielt habe. Liebe Grüße ans Jazzhaus. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Damals hat das betrieben ein sehr netter älterer Herr, der hieß Wolfgang. Und Wolfgang hat uns schon vor dem Konzert, das wir da gespielt haben, gebrieft, dass später David Murray noch vorbeikommt.
Und wieso kam der vorbei? Der war in der Stadt.
Der war irgendwie in der Stadt. Okay. Und der meinte, ja, David Murray kommt vorbei und der hat sein Horn dabei, wir spielen.
Ja.
Und wir so, David Murray. Haben wir unser Set gespielt und tatsächlich kam gegen Ende unseres Sets kam David Murray und hat auch sofort sein Horn rausgeholt, hat auch nicht gewartet, bis wir jetzt irgendwie unser Album das Set fertig gespielt haben. So, das war ihm scheißegal, so, sondern meinte so, komm jetzt hier, what do you wanna play? Und dann fiel mir irgendwie nicht der Name ein des Stücks, was ich spielen wollte, und hab's dann irgendwie so gepfiffen. Das war halt Impressions.
Ja.
Und er meinte, you wanna whistle or you wanna play?
Oh.
Das war so ein und dann hat er uns ja ziemlich in den Allerwertesten gekickt, spielerisch. So, aber es war sehr schön, hat eigentlich Spaß gemacht. Und gestern hat er auch, der drückt halt hart ab, muss man schon sagen.
Ja, ja. Auch im hohen Alter noch.
Ja.
Wie findest du das grundsätzlich, wenn so Leute einfach auf die Bühne kommen und mitspielen? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, ich habe es ihm irgendwie verziehen. Ich meine, er ist ein Hero.
Ja.
Aber klar, es ist irgendwie natürlich merkwürdig. Aber es war halt, ich glaube, Wolfgang hat ihm auch gesagt, pass auf, ah, David, hier, spiel doch bei uns und so, kannst vorbeikommen, da spielt heute eine Band, aber die haben bestimmt nichts dagegen und meine, so war es ja auch so. Hatten wir auch nicht.
Nee, also das erinnert mich höchstens daran, wir haben mal gespielt in Frankfurt mit der Eisenbahn in diesem Club, der wo alles aus Aluminium ist, da im ersten Stock, wo man so aufwendig das Zeug hochladen muss. Und da kam jemand auf die Bühne und spielte plötzlich bei Schauen den Laufhase. Das war wahrscheinlich so das letzte Stück oder die erste Zugabe, trötete der plötzlich in seine Mundharmonika. Das ist aber nicht vergleichbar.
Aber das war so halt so irgendwer.
Ja, das war auch ein
Oder war das denn, war das Tutz Telemann?
Das war Michael Hirte. Nein, das war, glaube ich, ein schwer alkoholisierter Bluesfreak, der meint, er könnte da auch noch mal ein bisschen mitspielen. Das ist ja eher eigentlich eine Grenzüberschreitung, ne? Wenn Leute einfach auf die Bühne kommen.
Ja, ja, aber das stimmt. Aber ich meine, in der Jazzkultur, also wenn ihm das so verkauft wurde, so von wegen, hier machen wir ein bisschen Session nachher mit den kleinen Studenten, die freuen sich, so dann ist es ihm ja irgendwie zu verzeihen.
Ja, natürlich.
Also er war ja der Stargast irgendwie, aber also, es ging ja eigentlich dann um ihn.
Ja, das ist natürlich auch das Praktische mit so einem Blasinstrument, ne? Da kann man einfach überall so ein bisschen dazu tröten.
Genau.
Da bin ich manchmal so ein bisschen neidisch.
Ich spielte zusammen mit Martha Sanchez, hieß sie, ne?
Martha Sanchez, Luke Stewart und Russell Carter.
Ja, Luke Stewart hat Bass gespielt, Martha Sanchez hat Klavier gespielt und wie hieß der?
Russell Carter.
Am besten hat mir Martha Sanchez gefallen, super Style, irgendwie monkig. Ich fand es sehr monkig, irgendwie, was sie da abgezogen hat. Interessante Technik auch, also deswegen vielleicht auch, aber ich wollte mich mit der jetzt mal öfter befassen. Ich fand es wirklich ein sehr spezieller Sound. Also wirklich überraschend, also es war ja nicht schön, aber es war so überraschend präsent. Da habe ich auch nochmal gedacht, es geht nämlich nicht nur darum, wir hatten ja letztes Mal das Thema, wenn du so frei spielst, Hauptsache du landest irgendwann am Ende wieder auf dem richtigen Akkord und kannst es auch mal irgendwie sonst wohin gehen.
Ja.
Ne? Und bei ihr hatte ich das Gefühl, es ist eigentlich egal, was sie spielt, solange sie halt fat in time ist. So, sie hat einfach über Stunden, also über ihre Solos teilweise, also die ist sonst wo, aber halt sowas von in time.
Ja.
Und mit so einem speziellen Monk-Touch irgendwie, also da reichte der Style und das Timing und es ist eigentlich ein bisschen Wurst, was dann so harmonisch und melodisch so dann passiert. Das war so mein Empfinden.
Was ist der Monk-Style? Die Kauzigkeit.
Kauzigkeit und ein bisschen
Sperrigkeit.
Sperriger Anschlag.
So. Ja.
Und immer dieses, ich mache das hier gerade vor, du siehst es,
ja.
Du kannst ja aber beschreiben, was ich mache. Die Hand bewegt sich so.
Ja, so abrollen.
Abrollen von dem kleinen Finger her.
Ja.
Ne? Und dass der vierte auf einer schwarzen Taste ist und der fünfte auf einer weißen und dann machst du.
Ja, das ist so ein bisschen wie eine Judo-Rolle auf der Klaviertastatur.
Also, genau, wir haben ja auch viel über Körperliches gesprochen. Ich finde, das konnte man auch da total sehen. Also, dass sie halt, die Hand wirkte so, wie gesagt, es war keine hochtechnisierte Pianistin, sondern sie wirkte so, als würde sie sich auch über diese Bewegung fühlen.
Ja. Hat aber eine klassische Ausbildung, glaube ich, habe ich recherchiert.
Ah, interessant. Also ich muss mich da jetzt mal reinhören. Ja. Martha Sanchez, große Entdeckung, großartige Pianistin.
Mal interessant ist, wenn man so Monk-Aufnahmen sieht, da gibt es ja auch so also einige filmische Dokumente, der hat ja, spielt ja mit so einer Patsche-Fingertechnik viel.
Genau.
Die Finger sehr durchgestreckt und dann wird da so plack, plack, plack gespielt. Kennst du diesen, ich habe leider den Namen nicht präsent, es gibt so einen Pianisten, der viel mit Charles Mingus gespielt hat und der hat irgendwie so wahrscheinlich Kinderlähmung oder irgendwas, kann mit der rechten Hand nicht so richtig spielen, sondern spielt nur so, kann glaube ich so kleine Oktaven greifen, aber also weder Daumen untersetzen noch irgendwas übersetzen. Und der spielt eigentlich alle Lines mit der linken Hand und dann kommen manchmal so nochmal so hohe Akzente dazu. Der kommt quasi mit seiner rechten Hand so immer drüber.
Echt?
Ja. Das ist ganz interessant, wie das aussieht. Also der kann halt so Akkorde greifen mit beiden Händen, aber Lines, das geht nur mit links.
Wie heißt der?
Ja, ich habe den Namen nicht präsent. Müssen wir nochmal recherchieren. Oder schreibt uns nochmal einfach, wer das ist.
Genau, und wie wir nach Athen reisten, wir trafen uns in Zürich, wo natürlich?
In der Camel Lounge.
In der Camel Lounge. Ja. Ich konnte es nicht glauben. Ich gehe über Zürich, wandere ich über den Flughafen.
Ja.
Guck alle Camel Lounges einfach mal rein, was da so los ist. Und natürlich war mal wahnsinnig viel los. Und der einen sitzt natürlich Felix und lässt es sich gut gehen.
Ja.
Wir sagen jetzt nicht, wer diesen Podcast mittlerweile komplett durchfinanziert.
Ja.
Also wir werden das jetzt nicht weiter erwähnen. Aber es sei zu erwähnen, dass wirklich in der Camel Lounge immer gute Laune ist.
Ja, da ist wirklich gute Laune. Aber, also ich habe es mir wirklich richtig gut gehen lassen mit so einem großen Eimer Starbucks Weihnachtskaffee. Und auch eine ganz tolle Firma. Und mir ist aber was aufgefallen. Ich dachte ja, es gäbe am Hamburger Flughafen auch eine Camel Lounge, ist aber eine Lucky Strike Lounge.
Ach so, das waren also Fake News.
Ja, das waren...
Du hast Camel Lounges behauptet, wo es sie überhaupt nicht gibt. Es
ist eine Lucky Strike Lounge. So, die ist natürlich, aber das ist auch die einzige Raucher-Lounge im Hamburger Abflugbereich. Ja. So, in Zürich gibt es eine Camel Lounge, aber auch eine Winston Lounge.
Ja.
Das heißt, der Krieg der Raucher-Lounges ist eröffnet.
Krieg der Lounges.
Ja.
Ja, in welcher läuft Jazz, ist halt die Frage.
Ja, das ist die Frage. Was ist eigentlich die jazzigste Zigarette eigentlich?
Mhm.
Ich habe ja die Theorien, dass man Zigaretten so vom Image her von dumm nach schlau sortieren kann.
Ja?
Ja, es gibt so ganz klar schlaue Zigaretten. Zum Beispiel Parisienne ist eine schlaue Zigarette.
Ja.
Die rauchen schlaue Leute.
Und Camel?
Camel ist so mittel. Das ist wirklich so im Mittelfeld. Die ist so im Mittelfeld. Und da gibt es ganz klar dumme Zigaretten, sowas wie West oder Prince Denmark. Oder Lord Ultra.
Lord Ultra. Und wie heißt nochmal diese Blabla Chester? Chesterfield.
Chesterfield.
Ist auch gut, schlecht?
Ja, ist irgendwo zwischen Camel und Prinz Denmark. Und da gibt es auch so halbschlaue Zigaretten. Das könnte eine Gouloir zum Beispiel. Oder eine Nil.
Aber Leute, die Gouloir rauchen, halten sich dafür sehr klug. Ja, und sehr frei auch.
Richtig, aber nicht so schlau wie Parisienraucher. Oder die schlauste Zigarette ist natürlich die Gitane. In so einer Clubbox. Die rauchen wirklich so Leute, die in Wagfilmen mitspielen. Ja,
wirklich, ja.
Gitane sind auch besonders stark.
Ja.
Ich glaube, je stärker eine Zigarette, umso schlauer ist sie auch.
Wir müssen viel über Zigaretten reden, denn, ja. denn das ist einfach auch ein wichtiger Teil der Jazzkultur.
Ja.
Rauchen.
Ja.
Auch gestern, uns wurde gesagt, Griechenland ist ein freies Land.
Ja.
Hier darf überall geraucht werden, auch in Restaurants teilweise oder was?
Ja, man hätte sogar im Jacuzzi rauchen können, da standen auch überall Aschenbecher.
Wir waren tatsächlich im Jacuzzi, es ist wirklich kein Scherz. Wir waren bestimmt 1,5 Stunden gerade im Jacuzzi.
Ja.
Herrlich.
Wir wollen es jetzt auch nicht zu profan machen, dass wir hier so einen Bro-Talk-Reise-Podcast machen, aber es ist wirklich lächerlich schön hier. Wirklich mit Meerblick, Jacuzzi und...
Nur die Leute fragen sich ja manchmal, wir müssen das erzählen, die Leute fragen sich ja manchmal, muss das hart sein auf Tour... Ne, immer woanders und
ja.
Man kommt nie so richtig an und ja. So, nee, wir haben ja aber mal einen extra Tag in Athen, können auch einen Podcast aufnehmen und im Jacuzzi rumhängen. Es ist ein mega nices Jazz-Live.
So, aber wir müssen natürlich trotzdem den Bogen spannen zum großen Thema Musik. Also wir sind dann gestern in Athen am Flughafen angekommen und dann wartete da so ein netter, älterer Herr mit so einem Schild in der Hand, der uns dann shutteln wollte und dann sagte der, da habe ich mich gefragt, was er damit gemeint hat zu uns, ihr seht aus wie Jazzmusiker.
Nee, er meinte, wir sehen nicht aus wie klassische Musiker.
Nicht aus wie klassische Musiker.
Ja. Und deswegen blieb für ihn nur noch, ja, dann könnte es halt, er kannte, glaube ich, dann noch so Metal oder halt Jazz. Und wie Metaler sehen wir auch nicht aus, deswegen war es für ihn klar.
Ah, okay.
Jazzmusiker. Er meinte, ihr seid ja nicht so Typ Barenboim.
Ach so, okay, das habe ich gar nicht richtig mitgeschnitten.
Ja. Und da hatte er ja recht irgendwie. Hat gut abgesabbelt, also wirklich in einer mörderischen Lautstärke dieses Auto ausgefüllt und sabbel. Aber genau, wir haben auch dadurch gelernt, dass Griechenland ein freies Land ist, wo überall geraucht
wird. Das hat mir sehr gut gefallen, dass er zum Abschied nochmal sagte, you can smoke everywhere here, it's free country. Das hatte so ein bisschen so einen leichten Redneck-Touch.
Ja, und er hat uns natürlich auch das Fleischrestaurant empfohlen, wo wir dann auch gelobt wurden dafür, dass wir die große Grillplatte komplett aufgegessen haben.
Ja.
Gar nicht schlecht für Leute, die kein Griechisch sprechen.
Genau, not bad for English-speaking people.
Ja.
Und heute geht es dann zum Jazzkonzert.
Heute spielen wir irgendwie in so einem Kulturzentrum. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Aber falls ihr euch gerade in Griechenland rumtreibt, kommt doch vorbei. Ich glaube, nee, das wird hier viel später
ausgehen. Kamt doch vorbei.
Kamt doch bitte vorbei. Was ist denn eigentlich mit dir los? Vor allem wegen Sponsoring und so.
Ja.
Ich war gerade immer bei Facebook unterwegs.
Ja.
Und da gibt es jetzt irgendwie eine Telekommunikationsfirma, die sich mit dir befasst und so. Also diesen ganzen Indie-Swag, den ich hier der versuche, über diesen Podcast aufzuerlegen, den riskierst du jetzt mit so Großkonzernen? Oder?
Ich verstehe das gar nicht. Das ist einfach eine Telekommunikationsfirma, also von Magenta TV. Da gibt es so eine kleine Reihe, die machen so Musikerporträts. Und da habe ich mitgemacht bei einer Folge.
Okay, ich habe mir das noch nicht angesehen. Ist es empfehlenswert?
Ich finde es, also ich habe selber geguckt, ich fand mich auf eine Art irgendwie unterhaltsamer, als ich dachte. Es ist nur doch noch ein Unterschied. Ich höre mich ja oft, wenn ich mir zum Beispiel auch so einen Podcast nochmal anhöre, wenn wir dann zur Nachbearbeitung, hört man sich dann ja selber reden. Das kann ich irgendwie gut ertragen. Ich kann nicht gut ertragen, und das ist natürlich auch was du gar nicht kennst mit deiner Maske, mich selber reden zu sehen.
Ah, okay.
Weil ich ja wirklich einen irrsinnigen Gesichtskirmes habe die ganze Zeit.
Ja.
Und ich denke ja selber immer, ich würde mit so einem ruhigen Gesichtsausdruck einfach vor mich hinreden, aber ich mache ja die ganze Zeit Grimassen und habe Zuckung.
Okay, das heißt also, wenn wir jetzt anfangen, auch über YouTube zu senden, das wird schwierig. Dann
finde ich schwierig. Ich bin auch, glaube ich, dann kein Typ fürs Fernsehen. Ich habe so ein klassisches Radiogesicht, sagt man ja.
Sehr gut. Okay.
Genau, aber das könnt ihr euch angucken bei Magenta.
Ich habe das versucht dann irgendwie, ich war eigentlich neugierig, ich habe nur diesen Trailer gesehen und habe versucht dann dem Link zu folgen und habe es dann aber nicht gleich gefunden, war nicht so leicht. Muss man das dann nochmal neu googeln oder was?
Ich weiß es auch nicht. Also ich hab ja einen Link bekommen. Ich glaube, das ist auch nur für Magenta-Kunden. So wie so eine Netflix-Doku nur für Netflix-Kunden.
Ach echt? Also du musst Magenta-Kunde sein, um ein bisschen in dein Wohnzimmer reinzugucken?
Genau. Richtig.
Bin ich ein bisschen neidisch natürlich auch. Warum jetzt Camel zum Beispiel noch kein Porträt über mich gesendet hat? So. Finde ich eine Frechheit. Naja. Unser aufmerksamer Hörer Jochen R. meldet sich zu Wort. Liebe Grüße aus Athen. Hast du eigentlich ein paar Eulen dabei? Die du hier tragen kannst. Nein, also Jochen R., liebe Grüße. Er hat sich auch diese Doku von Brett Mehlder nochmal angesehen.
Ja.
Und ihm ist aufgefallen, dass Larry Grenadier, so eine Art Nachtrag, den ich jetzt mache, wir redeten davon, über den Moment in der Musik und dass Jorge Rossi immer alle Konzerte mitschneidet und danach im Hotelzimmer sich alles nochmal reinzieht und so.
Ja.
Und Larry Grenadier und Brett Mehlder reden auf ihn ein und sagen so, ey, du musst mal irgendwie den Moment mehr genießen und. Larry Grenadier sagt sogar noch on top, er hört sich noch nicht mal an, wenn er ein Studioalbum.
Ja.
Hört er sich später nicht nochmal die nochmal an.
Ja.
Weil er war ja in dem Moment dabei, als sie aufgenommen wurden. Ja. Das reicht ihm. Passt so ein bisschen in das, was Johnny Depp gesagt hat. Von wegen, ja, ich gucke mir meine Filme später nicht an, weil meine Arbeit ist getan ab dem Zeitpunkt, wo ich das Set verlasse. Interessant, nochmal ein kleiner Nachtrag und ein konträrer Position zu dem, was halt Jorge Rosse da abzieht mit seiner Analysewut. Innerhalb einer Band ist ja klar, dass die dann nicht zusammenspielen.
Ja, jetzt muss ich aber wirklich ganz ehrlich sein. Ich höre mir natürlich das, wenn ich am Produktionsprozess beteiligt bin, dann höre ich mir das an, was ich da gespielt habe.
Ja, ich auch.
Ich höre auch keine Musik, auf der ich gespielt habe. Also es gibt ja dann doch die eine oder andere Plattenveröffentlichung, wo ich irgendwie...
Ach, so 5 Jahre später nochmal oder sowas?
Manchmal ja. Aber es muss irgendwie ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Aber grundsätzlich, ja, also nee. Also ich weiß nicht, ob das ist das...
Also wenn die Platte fertig ist, dann hörst du sie nicht einmal durch, um zu gucken, wie sie
wirkt. Ja, ich schäme mich da so ein bisschen für das zuzugeben. Aber es ist da jetzt tatsächlich so. Ich habe auch zum Beispiel unseren Live-Mitschnitt, der jetzt erschienen ist... Also und diese Lambert Live-Platte, die habe ich quasi vor der...
Sorry, Luca ruft gerade an.
Sollen wir den live im Podcast dazu schalten? Genau, die muss ich... Ich weiß nicht, ob das... Findest du das komisch? Also ich habe die gehört, als die Aufnahmen gemacht wurden.
Ich glaube, er ist mit dabei.
Aber ich habe das fertige Produkt nicht gehört.
Luca? Er ruft an. Sorry.
Ja. Luca, da können wir ihn live dazu schalten. Mach mal auf laut.
Hallo?
Luca?
Luca?
Hallo?
Du bist live im Podcast.
Du bist jetzt im Podcast. Hast du was zu sagen?
Ich bin im Podcast.
Ja,
ich habe Hunger.
Ach so.
Ja, das wird schwierig.
Hast du Frühstück verpasst? Mit der Aussicht?
Ich habe Frühstück.
Man konnte auf die ganzen Tanker drauf gucken.
Ja, ich bin gerade hier. Aber habt ihr schon gegessen Mittag? Oder?
Naja, spätes Frühstück und halt auch sehr viel Dessert-Frühstück hatten wir.
Okay, alles klar. Gut, dann hole ich was zu essen.
Ja, wir müssen jetzt den Podcast aufnehmen.
Kannst du dir noch irgendwas sagen
für die Leute irgendwas da draußen? Willst du die Leute grüßen? Irgendwas Konträres zum Thema Jazz?
Ja, Jazz ist toll. Nee, warte, Jazz ist langweilig.
Ja, du hast doch sowieso Podcast-Verbot. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass du hier auftauchst. Du darfst den ja auch nicht hören. Und auf einmal bist du live mit dabei.
Ich hab
den
noch nie gehört.
Ja, ich weiß. Sollst du auch nicht. Hast du Verbot. Es steht nach wie vor.
Ja. Sehr gut.
Okay. Wir sehen uns gleich.
Lachs essen.
Also, was gehst du essen? Kalamari?
Lachs,
okay. Na, ich wollte eigentlich nochmal Kalamari.
Habt ihr auch eigentlich eine Badehose dabei? Oder kann man da nackt in dieses Pool hier...
Im Schlüpfer. Wir waren im Schlüpfer drin.
Im Schlüpfer?
Ja.
Ah, nice. Okay.
Und weil der nass ist, habe ich aktuell auch gar keinen an mehr.
Jetzt wird's pikant.
Mach dir einen Naked Podcast. Das ist auch geil.
Nee, Jeans habe ich an.
Ey, du hast nur einen Schlüpfer mit nach Griechenland genommen?
Ich?
Ja?
Nein. Achso. Mehrere. Ich war nur zu faul, mir jetzt einen neuen anzuziehen.
Ah, okay. Okay, Luca, ja, dann geh doch in den Jacuzzi, hol dir den Lachs und geh in den Jacuzzi und so, und dann sind wir auch fertig. Ja, dann können wir noch ein bisschen spazieren gehen. Ich glaube, die Akropolis, das wird heute nichts.
Doch, wir müssen zur Apokolis.
Ja, okay.
Okay, also, jetzt wird es auch sehr privat. Wir müssen jetzt mal Schluss machen.
Ja, okay, ciao.
Unter Endium Jazz.
Bis gleich. Lustig. Das erste Mal, dass Luca tatsächlich. Also die Leute glauben ja, er ist eine Erfindung.
Nee,
den gibt es wirklich. Ja.
Ja, ja. Genau, also ich höre mir das auch ungern an. Du und du?
Ich höre mir das immer in regelmäßigeren Abständen danach, wenn ich eine Produktion fertig habe, wieder an. Also nachdem es gemischt wurde, nachdem es gemastert wurde, jetzt, weil diese Platte war so. Und dann nochmal 3 Monate später, um zu gucken, wie das so das Hörgefühl ist. Also ich versuche mal rauszufinden, wie würde ich die Musik finden, wenn es jetzt nicht meine wäre. Und dann habe ich das Gefühl, dann macht es so ein bisschen Sinn, wenn da so ein bisschen Abstand ist. Sonst hörst du ja immer so bestimmte Details nochmal nach. Und wenn da Zeit vergeht, hörst du es halt irgendwie anders.
Aber das lieb ich, ne? Wenn man Musik macht und dann hört man die vielleicht also es muss ein bisschen Zeit vergehen, kein bestimmter Zeitraum, von einem halben Jahr bis 5 Jahre später hört man die an und erinnert sich dann beim Hören dran, ach so, das habe ich ja gemacht.
Ja.
Und dann hat man gar keine Vorstellung mehr davon, was man da genau gemacht hat, und dann fühlt sich das wirklich an wie Musik von jemand Fremdem.
Ja, genau.
Also, das finde ich sehr angenehm.
Ja, genau. Irgendwann ist es so eigenständig. Das ist es gar nicht mehr, also genau dieses Gefühl von, das ist gar nicht mehr so sehr mit dir verbunden, je mehr Zeit dazwischen ist. Und das ist irgendwie ist es ganz, ein ganz schönes Gefühl, weil es dann auch nicht mehr so persönlich ist.
Ja. Ich habe neulich so meine Festplatte aufgeräumt, und was löscht man als erstes, wenn man Festplatten aufräumt? Natürlich diese WAV-Bounces, die immer alle sehr groß sind, große Dateien. Ich habe dann so alte so Techno-Skizzen von mir gefunden und dachte dann so, ah, guck mal, das war doch ganz fetzig. Warum habe ich das nie weitergemacht? Das liebe ich.
Ach so, ja, wenn man so Sachen findet, die er eigentlich ganz gut findet.
Ja.
Muss ich auch nochmal nachgucken. Wollen wir auch nochmal aufräumen. Jedenfalls, Jochen R. hatte noch mehr Input für uns. Er hatte einen Tipp zum Schnellspielen.
Ja.
Körper etwas zurücklehnen und ganz hinten auf den Stuhl setzen. Also zurücklehnen und ganz hinten auf den Stuhl. Und dann kann man gut schnell spielen. Okay, ich werde das heute Abend mal checken. Auch mal ausprobieren. Und langsam spielen, Körper etwas nach vorne beugen und ganz vorne auf die Stuhlkante sitzen.
Gut, aber das da
geht ein bisschen esoterisch, oder?
Weiß ich nicht. Da geht es jetzt nur um im Sitzen spielen anscheinend.
Ja, er ist Schlagzeuger, oder?
Ja.
Okay, dann... Naja, du kannst ja auch im Sitzen spielen, wenn du willst.
Ich kann im Sitzen
spielen. Aber Kontrabass geht nicht so gut im Sitzen.
Doch, geht auch gut, sehr gut im Sitzen.
Dann aber auch so ein Barhocker.
Ein Stuhl. Auf jeden Fall, es hat was mit dem Körper zu tun. Da bin ich mir mittlerweile sicher.
Er wünscht sich jedenfalls die Folge zum Thema richtig gut langsam spielen. Aber das interessiert uns ja gar nicht. Was ich am liebsten mag am Jazz ist laut und schnell. Ich war neulich auch im Donau wieder und hab's gemerkt, so die Phasen, wo es wirklich mal richtig Krach macht und Peng und laut und schnell wird und so, das ist immer das Schönste. Gestern auch habe ich deswegen sehr gefeiert, David Murray, weil von vornherein einfach Powerplay.
Das stimmt.
Selbst bei Bossa Nova einfach. Man denkt eher so, oh, Bossa Nova Groove, kein Bock, so, aber nee. War eigentlich sofort kurz Bossa und dann halt sofort abgegniedelt.
Erst Bossa und dann hoch. Ja, genau. Ja, aber ich hänge jetzt noch ein bisschen auf dem langsam spielen. Ich weiß nicht, wie es dir geht auf einem Klavier, aber das wird sicherlich auch so sein. Beim langsam spielen verweilt man ja auch länger auf dem einzelnen Ton.
Ja.
Ja, irgendwie, man muss dann den Ton irgendwie anders greifen und mehr gestalten auch, oder? Den einzelnen Ton. Und es ist ja, je langsamer man spielt, irgendwie muss man sich dann doch schon mehr Mühe mit dem einzelnen Ton geben. Kann man das so sagen? Also das finde ich schon.
Ja.
Also, weil beim Schnellspielen, da ist, das habe ich nämlich auch nochmal gedacht zu deinem Schnellspielen und zu deinen Sechzehnteln da über Bummel. Je schneller ich spiele, umso eher denke ich auch in größeren Einheiten. Also jetzt, wenn wir jetzt mal im Jazzbereich bleiben und ich spiele, was weiß ich, auf 250 BPM Rhythm Changes, einen Walking Bass, dann denke ich auch nicht ding, 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 jeden Ton einzeln, sondern ding, 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 ding. Also eigentlich so richtig beschäftigt mich dann eigentlich nur so jede vierte Note vielleicht.
Mhm.
Und alles dazwischen fließt da so ein bisschen vorbei.
Ja.
Also ich glaube, das ist nämlich auch ein Fehler beim Schnellspielen, den man machen kann, sich zu sehr um jede einzelne Note zu kümmern.
Und weil das ja irgendwie Keith Jarrett immer nachgesagt wurde, dass das halt so auffällig wäre, gerade auch wenn er schnell spielt, dass es halt so wirkt, als würde er sich genau trotzdem immer über jede einzelne Note Gedanken machen. Dass das so filigran wirkt, auch in seinen schnellen Lines, so halt, also innerhalb der Linie genau darüber nachgedacht ist, wie ist eigentlich der Bogen dieser schnellen Linie auch verfasst in der Dynamik, der Anschlagedynamik.
Ja. Und
so. Also klar, wahrscheinlich ist es so, vor allem wenn man nicht so gut spielt wie Keith Jarrett,
ja,
okay, dass man sich dann halt eher so an die Ziellinie irgendwie, also an Marken irgendwie orientiert, die man halt irgendwie zu erreichen versucht. So.
Mhm.
Aber das ist doch eigentlich, das Optimum ist halt natürlich am Ende doch, dass du halt eigentlich auch eine schnelle Linie letztlich so gestaltest, dass sie in der Dynamik total kontrolliert wirkt.
Ne, ich sag nicht, dass die einzelnen Töne egal sind, sondern ich sag nur, dass es klarer darum geht, auf einen Zielton hinzuspielen.
Ja.
Und das ist was ich vor längerer Zeit schon mal formuliert habe. Ich finde auch, so grundsätzlich, wenn man Instrumente spielt, sollte man im Idealfall für jede Note, die man spielt, eine Phrasierungsidee haben. Also wie ist die Note phrasiert? Hat die jetzt Vibrato? Ist die kurz? Ist die lang? Ist die laut? Ist die leise? Und es kann aber auch eine Phrasierungsidee sein, dass die Note möglichst, oder Phrasierungsidee ist das falsche Wort, Gestaltungsidee, sage ich mal. Und es kann aber auch eine bewusste Entscheidung sein, eine Note nicht besonders achtsam zu gestalten. Also, da ist es dann okay, dass die Noten dazwischen nicht so viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, wie, was weiß ich, der Start- und der Zielton. Oder also so eine, auch so, wenn man Sequenzen spielt, also so.
Ja, würde ich auch sagen, so ein bisschen war das auch mein Feeling gestern bei Marta Sanchez oder das halt so, oder diese Monk-Tradition und Monk-Schule, wenn man das überhaupt so nennen kann, wenn man das überhaupt mit so universitären Begriffen belegen kann.
Ja.
Aber das ist genau da eigentlich, genau, im Gegensatz zur Keith Jarrett-Schule, da eher nicht um die Einzelheiten geht.
Genau. Also auch das, was ich nur sagen will, genau, auch das Verhuschte im Spiel ist eine Phrasierungsidee.
Ja.
Und auch wenn ich spiele, und das ist eigentlich auch, ich kann das sowieso nur mit so einer etwas schlampigen Technik spielen, ist das ja trotzdem legitim, weil ich ja vielleicht das dann genau das die Gestaltungsidee ist.
Ja.
Also das machen ja auch tatsächlich, gerade wenn man ein Blasinstrument spielt, kommt das ja oft vor am Saxophon. Hudli, 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 hud. Da ist ja auch nicht jede Note gestochen Schafter. Und das ist dann vielleicht auch nochmal so ein Unterschied in der Ästhetik zu, also das wäre im klassischen Bereich völlig verboten, jetzt die schnellen Sechzehntel vom Brandenburgischen Konzert auf der Piccolo-Trompete irgendwie nicht sauber und klar zu spielen. Und das ist aber natürlich in so Musik, die in einer anderen Tradition spielt, völlig okay, ein bisschen unachtsam zu spielen.
Ja, ich glaube, wir sind uns da auch einig.
Ja.
Leider, weil eigentlich wäre es jetzt schön, wenn wir uns da uneinig wären, weil auch Jochen R. gemeint hat, er würde Mediation anbieten für die Fälle, dass wir uns mal streiten, was ja auch sein kann.
Ja.
Und da kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück. Allerdings muss man ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Dokumentation von Metallica, Some Kind of Monster.
Ja.
Da gibt es ja auch den Psychologen, der als Mediator walten soll.
Ja.
Und dann gibt es diesen interessanten Punkt, wo ihm gesagt wird, wir brauchen dich jetzt eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und er halt seine Position rechtfertigen muss. Und meint so, Leute, aber ich bin noch nicht fertig mit euch. Jetzt die Tour, das müssen wir schon noch. Und ich wollte doch gerade hierher ziehen. Und wahrscheinlich hat er so Millionen bekommen dafür, dass er immer im Studio mit dabei ist. Also, das war interessant. Und so könnte es halt ein Mediator bei uns natürlich auch ergehen, dass wir ihn kurz reinlassen und sagen so, ja, gib uns mal einen Tipp. Und das, er ist ja so richtig wohlig, oder sie, sich so richtig wohlig, gemütlich bei uns macht. Und dann sagen wir so, nee, lass, wir fallen wie eine heiße Kartoffel, jetzt reicht's uns. Jetzt sind wir uns einig, ciao. Und das ist dann ja auch nicht schön, oder? Für die, eigentlich will man ja so ein lifelong healing.
Ja.
Providen, oder? So wie in einer guten Sekte, dass man eigentlich sagt so, nee, ihr seid lebenslang davon abhängig, dass ihr braucht die Unterstützung, ihr braucht den Rat von einer außenstehenden Person und das kostet natürlich jede Menge Kohle.
Ja, klar. Aber man muss doch jetzt bei den Metallica-Psychologen sagen, das hat ja auch gut geklappt. Die Band ist ja immer noch am Start.
Ja, genau, das hat echt ganz gut geklappt. Er hat eigentlich seinen Job gut gemacht, aber er hat irgendwie wahrscheinlich den Deal nicht gut genug gemacht.
Ja.
Er war ja wirklich dann irgendwie unzufrieden und wurde wahnsinnig nervös, als sie dann sagten, so reicht jetzt mit der Therapie. So, wir können wieder auf Tour gehen.
Ja, aber das wäre ja eh so interessant. Das würde mich mal fragen, wenn so Leute aus so therapeutischen Berufen, wie die damit umgehen, ob man dann so eine kleine Dissonanz hat, wenn man merkt, es geht jetzt so langsam, sind wir auf dem Weg der Genesung und der Besserung, ob man dann auch gleichzeitig so ein Unwohlsein bekommt, wo man merkt, oh, jetzt wird bald der Geldhahn
gedreht. Ja, genau, vor allem, wenn man so gute Kunden hat.
Mhm.
Patienten.
Ja.
Das ist bei uns natürlich auch so. Wir würden gut bezahlen, ist ja klar.
Na klar, wir haben ja auch Kohle ohne Ende aus dem Camel-Sponsoring.
Du kennst ja noch. Deswegen kriegen wir auch sehr viele Anfragen schon. Ne? Die Lifelong Healer stieren auf unserem, auf unser Konto, wollen am besten direkt Zugriff drauf. Ja, es kann auch sein, dass wir da irgendwann schwach werden. Also ich sehe da Potenzial, aber man muss halt von vornherein sagen, dass es halt genau sein kann, dass man das halt auch nicht kurz zulässt und dann den Geldhahn wieder abdreht. Und das ist halt für die Leute, die halt in diesen Berufen tätig sind, natürlich blöd, weil die wollen natürlich unbefristete Verträge.
Richtig.
Ja, wie wir alle. Wir wollen ja auch eine Jazz-Anstellung.
Ja, aber das ist zum Beispiel das Tolle an Scientology, wenn man da einen Vertrag macht mit denen, dann verkauft man auch irgendwie seine Seele an Scientology für eine Laufzeit von 10.000 Jahren oder sowas.
Ja, 10.000 Jahre?
Ja, oder irgendwie also wirklich eine hohe Anzahl Jahre. Echt viele Jahre.
Und das heißt, je mehr Geld du zahlst, desto länger wird das auch, oder?
Nee, also erstmal so die Vertragslaufzeit ist geklärt. Da gibt es dann irgendwie kein Hadern mit, oh, jetzt langsam, die Krankenkasse hat ihn nur 20 Stunden genehmigt.
Ja.
Jetzt wird es langsam knapp. Das Problem gibt es bei Scientology nicht. Dass man auch für 10.000 Jahre ist da die Seele verkauft an Scientology.
Ja, das wird Chick Corea wahrscheinlich auch sich gedacht haben. 10.000 Jahre sind genau richtig. 10.000 Jahre Jazz.
Ja, aber das ist ja auch interessant. Das ist ja gar nicht, das ist ja eigentlich gar nicht so was Ungewöhnliches, gerade so im amerikanischen Raum, dass da viele Musiker irgendwie Scientology-Mitglieder sind.
Ja, bei dem, also jetzt, Chick Corea habe ich erwähnt, weil der, der hat es selber zugegeben, dass er in dem Club irgendwie mit dabei war.
Ja.
Sonst weiß man es von Beck.
Ich glaube, das stimmt gar nicht mit Beck. Ich habe auch gehört, dass
der ist in der Sekte, der ist in der Sekte groß geworden.
Ach, der ist da drin groß geworden. Ja. Aber ich habe irgendwie verstanden, ich habe irgendwie gedacht, mein letzter Stand war, er ist doch kein Scientologe.
Ja, vielleicht ist er selber nicht, aber er kommt da also aus einer Familie, die, er ist halt von reingeboren in die Sekte.
Ah, ja, okay.
Also das ist meine Information von jemandem, der sich damit offen, also mir gesagt hätte, der sich dafür beschwatzt hätte. Aber vielleicht ist es Fake News. Vielleicht war das der falsche Blog, auf dem er da unterwegs war. Liebe Grüße, der hat ja auch sonst viel Scheiß erzählt.
Bitte? Das müssen wir piepen. Jazz-Sekte?
Genau, welche Jazzmusiker waren noch in Scientology, ist die Frage. Was macht der Scientology-Jazz? Was macht ihn aus? Ist der besonders spirituell irgendwie oder ist er nah an Alien dran? Weil es gibt ja auch im Aliens da. So. Kann man das hören bei Chick Corea?
Also bei Chick Corea gibt es ja schon, das müsste man mal nachvollziehen, wie das zeitlich ist. Es gibt doch hier so Now He Sings, Now He Soaps oder Sobs. Das sind ja eher so freie Platten.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, zeitlich etwas...
Jochen, er wird sich jedenfalls sehr freuen, dass wir von seinem Angebot der Mediation jetzt so direkt zur Scientology geswitcht sind. So, ja. Das ist wahrscheinlich super für sein Profil. Liebe Grüße, wir wissen das zu unterscheiden. Also
ja, klar, nein, aber genau. Das ist sowas wie Now He Sings, Now He Sobs ist ja so eine etwas wildere Platte. Und dann kommt natürlich sowas wie Return to Forever. Beziehungsweise, ich werde nicht müde, den Witz immer wieder zu machen, unsere ostdeutschen Freunde sagen, Return to Forever. Und da wird es ja so ein bisschen...
Ja.
Ja, loungig ist das falsche Wort. Was soll man sagen? So ein bisschen new-agiger.
Ja.
Die erste Return to Forever-Platte ist eine Platte, die ich sehr gerne mag. Mit dem auch, finde ich, unterschätzten Stanley Clarke am Kontrabass.
Wieso ist der unterschätzt?
Weiß ich nicht.
Wer unterschätzt den denn?
Weil Stanley Clarke nicht so richtig, weil der ist ja auch so E-Bass-Virtuose. Früher, ja, so Fusion-Jazz-Player. Auch immer, glaube ich, ein bisschen im Schatten gestanden von Jaco Pastorius. Die sind ja so zeitgleich. Und ich glaube, Jaco war dann immer noch ein Stück fetziger mit dem Fretless Bass.
Ja.
Und Stanley Clarke auch eher, der hatte dann ja auch so eine Art, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das so was wie ein Tenor-Bass, der, glaube ich, dann, wo die Seiten von A bis C und nicht von E bis G gehen. Und hat dann, ja, School Days ist so eine Platte zum Beispiel von Stanley Clarke. Das war, glaube ich, dann immer nicht ganz so hip. Und dann ist Stanley Clarke ja auch nicht so super präsent als...
Ja, genau, er geht dann neben, wenn es jetzt dann um den Vergleich geht zu Jaco Pastorius, geht er natürlich unter.
Ja, am E-Bass, genau. Und aber auch, ich finde, das ist ein völlig irrer Kontrabassist.
Ja.
Also auch wirklich...
Und Jaco hat sich dann nie rangewagt
an den Kontrabass. Ja, weil Jaco aber, glaube ich, auch, da habe ich mal ein Marcus Miller-Interview gesehen, dass die beiden sich in irgendeinem Hotelzimmer getroffen haben. Und Marcus Miller erzählt dann... Genau, Marcus Miller, der ja auch viel für so Slap-Bass bekannt ist, slappt dann Jaco was vor und dann hat Jaco wohl zu ihm gesagt, ich könnte das auch. Ich mach's aber nicht, weil ich meinen Style hab.
Ah, das ist ein bisschen der Brötzmann-Style.
Ja.
Oh, Brötzmann, das ist auch gut. Ach nee, kurz noch mal zu Jaco Pastorius, weil ich auf Instagram gesehen habe, dass unser Lieblingsbassist Flea sich jetzt auch mit ihm befasst. Er sitzt im Hotelzimmer und checkt Teen Town aus.
Okay.
Da musst du mal nachsehen. Ja, also liebe Grüße an Flea, die Chili Peppers erste Band Amerikas.
Ja, können wir auch gleich nochmal diskutieren. Also wir springen jetzt hier wirklich, wir haben anscheinend tierischen Podcast-Druck und springen jetzt hier wirklich viel Themen
hin. Nee, aber das ist etwas, was ich eigentlich nicht ausdiskutieren möchte, weil diese These ist ja mittlerweile schon widerlegt. Deswegen wollte ich sie eigentlich auch nicht so im Podcast hier raushauen.
Ja.
Ich fand das eigentlich so privat zwischen uns.
Das fand ich auch gut.
Dass man das halt einfach mal vielleicht überlegt, ob nicht die Chili Peppers eigentlich die erste Band Amerikas sind.
Ja.
Diese These klingt so unmöglich, dass man sie eigentlich offiziell nicht vertreten kann.
Nee, aber das finde ich, das ist so ein richtig schönes Gespräch, was man so mit Anfang 20 so dann beschwipst in der Kneipe führt. Das ist so ein Studiegespräch.
Ja.
Teen Town, also Flea übt jetzt Teen Town.
Ja, und jonglieren.
Und jonglieren,
ja, also, genau. Ja, im Hotelzimmer.
Weiß man auch über Jaco Pastorius, dass der ja so einen Geltungsdrang hatte, dass er wohl dann so in seinen späten Jahren, also kurz vor seinem Ableben, dann auch teilweise in der Setpause, im Jazz gibt es ja öfter mal ein Set, dass er dann einfach jonglierend auf die Bühne gekommen ist, um dann nochmal einen kleinen extra Applaus zu bekommen.
Ja.
Wir müssen mal was zu Teen Town erzählen. Teen Town ist ja ein Stück von der Heavy Weather, dem Album von... Weather Report ist ja so ein Stück mit so einer wilden 16-Bass-Melodie, mit Anführungszeichen.
Ja.
So die jüngeren Leute kennen ja vor allen Dingen eher das Stück Dean Town von Wolfpack.
Das singen dann alle mit, ne?
Genau. Ja. Das ist nämlich lustigerweise angelehnt an Teen Town.
Richtig.
Würde ich sagen.
Genau, und da gibt es dieses Video, was wahrscheinlich jeder Jazzmusiker kennt, von Wolfpack, wie sie dann im Madison Square Garden dieses Stück spielen und tatsächlich die Leute diese Basslinie mitsingen.
Ja.
Also man glaubt es nicht. Was ist denn da los im Jazz? Aber es ist, ich finde, Teen Town ist schon auch eine singbare Basslinie.
Ja gut, das ist so ein bisschen... Da frage ich mich aber immer diese ganzen schnellen Jazz-Kompositionen, dass man dann auch irgendwann Ornithology oder sowas singen kann, ist ja eigentlich eher ein Zeichen dafür, wie man sein Gehör und sein musikalisches Empfinden kaputt gemacht hat. Dass man nicht eine schöne Volksweise singt, sondern plötzlich so krude... abstrakte Melodien. Kannst du Spain von Chick Corea singen?
Es gibt auch eine Version von mit Chick Corea zusammen.
Ja, richtig. El Giro. Aber nicht Bobby McFerrin.
Nee, El Giro.
El Giro, okay.
Ich glaube, es gibt vielleicht auch eine mit Bobby McFerrin. Ja. Ich glaube, der hat mit beiden.
Ja.
Aber es gibt auch eine mit El Giro.
Oh,
Ja, das ist gut. Gutes Lied. Habe ich gerne auch mal gespielt auf dem Klavier.
Ja, weil es auch ein guter...
Liegt gut in der Hand dafür, dass es so eigentlich recht kompliziert ist. Man kann es leicht lernen, weil es in der guten Hand liegt.
Ja.
Für alle Klavier-Impros da draußen könnt ihr machen. Klingt erst schwer, aber wagt euch ruhig ran. Ist gar nicht so schwer.
Spain, ja. Man hat ja auch ein bisschen diesen Latin drin.
Mhm, richtig. Genau, ich wegen Peter Brötzmann, der kurz erwähnt wurde, gerade wollte ich nochmal drauf ein, oder dein Sub, wir sind gerade auch auf Tour mit einem Sub von dir, weil du immer so busy bist in so schönen Städten wie Lübeck, Roland Fidetius aus Wuppertal, der Geburtsstadt von Peter Brötzmann, der ist da groß geworden und hatte immer das Gefühl, wenn Peter Brötzmann nämlich gespielt hat, war der Laden voll und wenn so Mainstream-Jazz in der Börse war, da war halt nicht so viel los, deswegen war immer sein Feeling, man muss halt so freaking Free-Jazz machen, das ist halt sozusagen das, was ankommt, das ist das halt, was die Leute eigentlich wollen, so. Dabei war das, lag das natürlich daran, dass er halt so ein Lokalmatador da war.
Mhm.
Aber finde ich eine komplette andere Wahrnehmung, als was wir so dann später mitbekommen haben. So.
Ja, klar.
Ja. Finde ich interessant.
Stimmt, ja. Was macht denn das eigentlich, wenn man irgendwo in der Pampa aufwächst und es gibt nur einen Jutz, wo dann so vegane Hardcore-Bands spielen und da ist der Laden immer voll und sonst gibt es gar nichts, denkt man natürlich wahrscheinlich, dass die erfolgreichste Musik oder der Schlüssel zum Erfolg ist, auch eine vegane Hardcore-Band zu gründen und damit auf Tour zu gehen. Und dann wundert man sich, dass die Läden sich nicht füllen.
Ja. Genau.
Also das ist ja wieder die Folge der losen Enden, das Urlaubs-Special. Aber das ist auch okay, finde ich. Selbst wenn wir mal zwischendurch ein bisschen unstrukturiert und sprunghaft sind, was wir dadurch schaffen, ist ja euch so eine Art Urlaubsfeeling zu geben. Denn so diese Mischung aus aufgekratzt und entspannt, die haben wir ja, und sagen wir mal plapperig, schnatterig, die haben wir ja, weil wir jetzt hier gerade so ein leichtes Urlaubsgefühl haben.
Urlaubsfeeling, ja.
Und jetzt gerade Anfang Dezember freut ihr euch ja vielleicht, dass wir euch so ein bisschen die Sonne bringen.
Richtig.
Die Athena-Sonne.
Andererseits, und da fällt mir jetzt gerade die Geschichte ein, wie wir beide mal nach Amsterdam gereist sind, ich glaube, ich habe damals eine Wohnung gesucht, bevor ich da mein Studium angetreten habe. Und wir haben bei einem Saxophonisten gewohnt, halt gerade dabei war, Arrangements zu schreiben und was weiß ich, wahnsinnig viel zu arbeiten und zu üben und so. Totales Übeltier. Ist heute in der Unternehmensberatung tätig, übrigens habe ich gestern gehört.
Oh!
War so ein totales Arbeitstier und wir kamen da so ran und sagten so, ja, ich muss mir eine Wohnung suchen, ansonsten wollen wir so ein bisschen hier gucken, was so die Jazzclubs können und was weiß ich, keine Ahnung. Und so ein bisschen Urlaubsfeeling und so, muss ja auch mal sein. Und da meinte er zu uns, ein Jazz. Jazzmusiker hat niemals Urlaub.
Sehr gutes Thema.
Finde
ich interessant. Hat er ja auch irgendwie nicht. Also ich möchte mal, muss vielleicht auch gar nicht so jazzspezifisch sein. Irgendwie hat man, wenn man Musik macht, wirklich nie so richtig. Also wenn man Musik als Beruf macht, hat man ja wirklich nie so richtig Urlaub.
Aber jetzt waren wir doch heute im Jacuzzi.
Waren auch im Jacuzzi, aber ich merke, das ist vielleicht auch, da muss mich vielleicht auch Jochen mal coachen, ich merke nur, dass ich selten in meinem Leben längere Räume habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt Urlaub oder frei. Sondern einmal fällt natürlich immer 1000 Kleinkram an. Da muss man noch da eine Kommunikation machen, da muss man noch da irgendeine Kleinigkeit machen. Also selbst wenn es was Kleines ist, es gibt immer irgendwas zu organisieren, was man so im Tag unterbringen muss. Oder was zumindest so auf der To-Do-Liste ist. Und man hat dann natürlich auch, das kennst du ja auch, man hat so die Sachen, die man so macht gerade, die Prio 1 sind.
Ja.
Sagen wir mal, die Tour, die Produktion, das Theaterstück. Und dann gibt es ja Prio 2, 3, wo man denkt, und wenn ich jetzt mal Zeit hätte, dann würde ich gern das machen. Dann würde ich mal gern so ein Stück machen oder ich würde gern das üben. Das heißt, so richtig frei gibt es eigentlich wirklich nicht.
Ja, also du kannst ja auch nicht im Urlaub sagen, wenn du dann irgendwie eine Tour vorbereiten musst und so irgendwie die ganze Zeit darum geht, wer reist wo an, mit welchem Verkehrsmittel und so. Kannst du ja nicht sagen, ich bin ja aber jetzt in Bologna, ich kann mich darum nicht kümmern. Das muss ja trotzdem irgendwie mitkommuniziert werden. Das ist ein bisschen nervig. Andererseits, ja, ich bin schon ein Urlaubstyp. Also ich habe auch ein privates Umfeld, wo das halt eingefordert wird.
Ja.
Trotzdem ist es so, ja, 100% dann in diesem Mindset zu sein, sich um nichts kümmern zu dürfen können oder so und mal wirklich die Seele baumeln lassen, wie man immer so schön sagt, das ist tatsächlich schwierig. Teilen wir das Schicksal allerdings auch mit, jetzt nicht nur als Jazzmusiker, sondern wahrscheinlich als Selbstständiger generell.
Ja, Selbstständige generell und auch künstlerische Berufe generell, wo natürlich auch so das eigene Schaffen wahnsinnig verstrickt ist mit der eigenen Persönlichkeit. Und ich glaube, das kennen viele Leute, dieses Gefühl, es gibt so, man macht was, man arbeitet, auch projektbezogen, wie ja in Musik oft. Und dann hat man frei ein paar Tage und dann gibt es so eine Schwelle, die ganz schnell überschritten wird von, ich habe endlich mal frei, jetzt ist entspannt, bis hin zu, und dann kippt das ganz schnell in, oh Gott,
Ich habe nichts zu tun.
Die Welt hasst mich. Ja. Wenn ich nicht meinen Arsch sofort in Bewegung setze, dann werde ich einsam und allein verarmt sterben. Mhm. Und das kennen, glaube ich, viele Leute in dem Bereich. Das ist auch manchmal schwer zu vermitteln, genau, dass man dann plötzlich dann doch so eine Rastlosigkeit entsteht. Man hat aber vielleicht möglicherweise eine totale Erschöpfung. Und also mir geht das dann zum Beispiel oft so, dass ich eigentlich merke, ich bin ausgelaugt, ich müsste jetzt mal frei machen. Das ist dann auch schon wieder Arbeit zu genießen, frei zu haben und sich zu entspannen, weil man eigentlich sich selber das gar nicht zugesteht.
Ja.
Und das merke ich bei Leuten so in meinem Umfeld, die so richtige Berufe haben mit Festanstellungen oder so. Wenn die frei haben, haben die frei.
Haben die frei, aber die haben natürlich auch nicht diesen Kick in ihrem Beruf, wie wir. Wir haben diesen Jazz-Kick jeden Abend. Wir spielen auf der Bühne und dann müssen die halt immer irgendwie diesen Kick irgendwo anders suchen.
Ja, das ist
weil
natürlich...
Weil sie es in ihren langweiligen Bürojobs halt natürlich nicht
bekommen. Ja, klar.
Das klingt so wahnsinnig überheblich. Nee, aber es hat ja Vor- und Nachteile auch. Also manchmal wünscht man sich das ja auch. Ne? Ein bisschen mehr Regelmäßigkeit und es wäre irgendwie auch ganz cool, wenn man dann auch da mal die Situation hätte, dass man wirklich runterkommt.
So. Ja.
So, und das ist tatsächlich ein Problem. So, das sehe ich auch. Mhm. Aber genau, ich sehe halt dann auch den Vorteil, dass man halt diesen ganzen Adrenalinausstoß, den man halt immer dadurch hat, dass man halt irgendwie diesen Beruf ausübt, das ist ja auch wirklich wahnsinnig pushend und bereichernd und also einfach schön. Also das trägt einen ja auch über Tage dann oder Wochen dann hinweg, wenn man das mal eine Zeit lang gehabt hat und so. Das
auf jeden Fall. Also die vielen Eindrücke und die viele Abwechslungen, das ist natürlich ein totaler Vorteil, finde ich, gegenüber einer Gleichförmigkeit in anderen Berufsstrukturen. Also dass man wirklich das Gefühl hat, man ist durch seinen Beruf schon so, oder Beruf, also durch seine Tätigkeit schon so inspiriert, und so voller Eindrücke, dass man dann nicht so einen Erlebniszwang hat zum Beispiel.
Ne? Ja, genau.
Das ist, kann ein Vorteil sein. Aber es ist, wie gesagt, genau, es fällt trotzdem schwer, das so richtig zu trennen. Also auch wir sind jetzt hier, das ist ja auch so, gleichzeitig, es fühlt sich so ein bisschen kurzurlaubmäßig an. In Aspekten natürlich, trotzdem wird gearbeitet und so. Und
das ist gleich wieder ein Podcast aufgenommen.
Ja, natürlich gleich. Ja, nee, wohl, also da, das ist jetzt hier schon eine sehr schöne, komfortable Arbeitssituation. Aber genau, es ist selten so, dass man wirklich gar nichts ist. Und dann gibt es ja auch noch das Phänomen, ich glaube, das kennen auch viele Leute, dass wenn man so ein großes Projekt hat oder irgendwie eine anstrengende Arbeitsphase hat, dass wenn die vorbei ist, dass dann eben nicht die große Erleichterung einsetzt, sondern oft dann ja so ein totales Down kommt.
Das sogenannte Tourloch, ne?
Es gibt das Phänomen des Tourlochs. Also man kommt von der Tour und ist erstmal 3 Tage todtraurig.
Ja.
Dann gibt es ja auch das Premierenloch, sagen ja Leute, wenn man zum Beispiel eine Theaterpremiere hatte. Es gibt das aber auch, wenn Leute zum Beispiel, was weiß ich, ihre Bachelorarbeit abgeben oder so.
Ja.
Dass sie danach total traurig sind erstmal. Also das ist ja auch das Komische, dass so intensive Arbeit wird ja eigentlich immer nur mit einer sehr kurzfristigen Erleichterung belohnt und dann eigentlich ja eher mit so einem Loch. Ja.
Ja.
Und das ist zumindest gut, das zu wissen. Also wenn es euch nicht so geht, herzlichen Glückwunsch, aber vielen Leuten geht das so und das muss man sich auch, glaube ich, immer wieder klar machen und sich da so ein bisschen drauf vorbereiten. Wenn jetzt irgendwas vorbei ist, kommt eher so die große Depression danach.
Ja, genau, also es hängt dann davon ab, ob du dann, das hängt so ein bisschen vom privaten Umfeld ab, wenn du dann einen regelmäßigen Lifestyle sowieso hast, weil du irgendwie dann, was weiß ich, Butterbrote schmieren musst oder so, dann federt das natürlich das so ein bisschen ab, aber trotzdem, man muss auch bedenken, dass natürlich dann irgendwie das soziale Umfeld, in dem man sich dann wieder reinbegibt, dass das ja dann auch über Wochen quasi einen eigenen Zweck gefunden hat. So, und dann, ne, das gilt für Freundschaften, familiäre Strukturen und alles so. Das sind auf einmal alles so Dinge, die du halt ja in deinem, wenn du auf Tour gewesen bist, die ihren eigenen Rhythmus halt weitergelebt haben. So, und da sich dann erstmal wieder so reinzufinden und so, ist auch eine Aufgabe. So.
Ja.
Aber natürlich, wenn das halt so ein bisschen vorstrukturiert ist, federt das dieses Tourloch so ein bisschen ab, wenn du halt, genau, wenn du zurückkommst von einer Tour, wo du jeden Abend bejubelt wurdest und dann hängst du da erstmal alleine rum. Das erzählen wahnsinnig viele Musiker als wahnsinnig quälend.
Klar, absolut.
Ja, genau.
Ja, also genau, ich kenne das persönlich nicht, ich bin ja ein kinderloser älterer Herr, aber ich kenne das auch von Menschen mit Familien, die dann auch zu Hause wirklich diesen Deal haben, bitte, wenn ich nach Hause komme, ich brauche dann erstmal einen Tag, um mich überhaupt wieder einen Zeitraum, um mich überhaupt wieder an Familie zu akklimatisieren.
Ja.
Ich kann nicht von der Tour kommen und dann sofort das Kind in die Hand gedrückt bekommen.
Ja.
Also klingt vielleicht auch so ein bisschen lamoyant, aber das habe ich schon gehört, dass da Leute auch solche Konflikte dann in ihren Familien ausgetragen haben.
Ja. Weil es ja auch nicht für den Umfeld oft nicht nachvollziehbar
genau,
ist.
Genau, es ist oft nicht nachvollziehbar.
Dass du halt auf Tour gewesen bist, wahnsinnig viel Spaß gehabt hast.
Ja, ja.
Und es trotzdem wahnsinnig anstrengend ist und natürlich Arbeit.
Ja, klar.
Und das ist halt schwer vermittelbar.
Das ist wirklich schwer vermittelbar, weil man immer so dann Prosecco-Prösterchen nach dem Konzert im Backstage sieht und dann die euphorischen Nachkonzert-Fotos und Eindrücke. Das ist sowas, was sich, glaube ich, transportiert. Und der Applaus. Aber natürlich ist es auch stressig, die ganze Zeit seinen Körper durch die Gegend zu bewegen und dann jeden Tag woanders zu übernachten und diese Abläufe. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie der größtmögliche Stress für Menschen ist, aber das ist auch natürlich schon mit einer Anstrengung verbunden.
Ja, es ist ja die Wechselhaftigkeit von, du wartest, sitzt vielleicht entspannt im Jacuzzi, wenn du Glück hast, aber oft wartest du in irgendwelchen schwarzen Backstage-Räumen. Ja. Ewig lange, so, das Ganze, du bist wahnsinnig runtergefahren mit allem, hast vielleicht noch ein Hangover vom Sektprösterchen gestern Abend, weil du so ein geiles Konzert gespielt hast, so, und es ist halt dein Endorphinhaushalt ist wahnsinnig unten, und dann auf einmal wieder Show, bam, geht's nach oben, und diese Wechselwirkung zwischen nichts und ganz viel, die ganze Zeit über einen langen Zeitraum, wenn du halt auf Tour bist, das ist halt wahnsinnig anstrengend, also auf rein körperlicher Art, rein körperlicher Art und Weise. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und na klar, was man von außen mitbekommt, ist keine Zeit gehabt.
Ja, ja.
Was ja auch stimmt. Es ist ein Beruf, der wahnsinnig viel Spaß macht und man hat auch im Großen und Ganzen immer eine geile Zeit gehabt, so würde ich auch so sagen. Aber es ist, man muss schon sagen, es ist gesundheitsschädigend. So.
Klar.
Auf psychischer Ebene und auf körperlicher Ebene auch. Und selbst wenn du keinen Alkohol trinkst, so was natürlich auch nicht leicht ist, weil das Zeug immer überall da ist, aber selbst dann ist es wahnsinnig anstrengend.
Ja, also ich meine, man muss ja auch wirklich schaffen, irgendwie im Rahmen von Konzerte spielen, jetzt sprechen wir ja davon, aber es geht wahrscheinlich für Studiozeit genauso, man muss es mal schaffen, in solchen Zeiten sich überhaupt gut zu ernähren, sein Bewegungsprotokoll zu halten und auch noch einen guten Schlaf zu haben. Das ist nämlich ja auch nicht so einfach.
Genau, das kommt noch dazu.
Aber wo du sagst, Endorphinhaushalt, jetzt bitte alle, wie sagt man, was sind das dann so, Psychiater und sowas, bitte entweder korrigieren, weghören oder zustimmen. Da gibt es ja auch so diese These zu, warum es einem total gut geht in so Zeiten, die stressig sind und man danach dann so traurig ist, weil man natürlich die ganze Zeit irgendwie so Stresshormone ausschüttet. Adrenalin ist das, glaube ich. Und das wird dann ja wiederum vom Körper verarbeitet zu Glückshormonen.
Ja.
Und in dem Moment, wo der Stress wegfällt, hast du diesen Adrenalinausschuss nicht mehr und hast dann aber auch nicht mehr deine Glückshormone. Das heißt, du fällst dann auch rein biochemisch schon in so ein Loch.
Ja.
Ich muss sagen, dass das, ob das jetzt so, man das jetzt so wissenschaftlich unterschreiben kann oder nicht, zumindest das Bewusstsein darüber, dass durch diesen Wegfall von Stress ich dann immer wieder in so ein Loch falle und in so eine Antriebslosigkeit oder Erschöpfung, das hilft mir ehrlich gesagt schon, so ein Bewusstsein darüber zu haben, dass das auch ein Stück weit normal ist.
Ja.
Weil ich jetzt Zeiten in meinem Leben gab, wo ich dachte, oh Felix, was ist denn los mit dir? Wieso bist du jetzt so schlecht drauf? Du hattest doch gerade eine Tour oder eine Premiere. Und so, nee, aber das ist einfach so. Sobald der Stress abfällt, beginnt die Traurigkeit.
Also es geht auf jeden Fall vielen so. Genau, also es gibt ja viele Musiker, die das hören und wie sie damit umgehen und über derartige Rückmeldungen freuen wir uns total.
Ja.
Weil das tatsächlich bereichernd ist, wenn man sich dazu unter Kollegen auch mal austauscht.
Ja.
So, was da die Mechanismen kennen alle und was da die Umgangsmöglichkeiten mit derartigen Problematiken eigentlich sind und wie man das halt vielleicht mit leichten Tricks auch angehen kann. Du meinst, es reicht manchmal die Awareness. Das wird für viele Leute, glaube ich, nicht zutreffen. Ja. Ich würde sagen, es so eine gewisse Struktur, in die man sich dann wieder einfindet, die halt so einen Alltag bietet, ist halt auch hilfreich. Andererseits, genau.
Ja, das sind natürlich auch so einfache Sachen. Ich glaube, das ist natürlich eigentlich eh klar, aber ich merke auch bei mir, dass Erholung ja oft nicht entsteht durch Nichtstun, sondern durch Aktivität.
Ja.
Also das ist in meinem Leben hilft mir das total, dass dann halt wirklich einmal diese sich selber in den Arsch treten Schwelle überschreiten und dann halt nicht traurig im Bett zu liegen und die Decke anzugucken, obwohl man den Impuls hat, sondern halt laufen gehen, Sport machen, keine Ahnung, ins Sportstudio, schlafen, aber aufstehen, rausgehen, gesunde Ernährung.
Ja.
Aber das sind natürlich so Binsenweisheiten, aber alles, was so zur Regulation dient, dann auch wirklich machen und durchziehen. Und dadurch kann man sich auch, glaube ich, so einen emotionalen Hangover, kann man sich da so ein bisschen verkürzen nach so intensiven Einheiten. Aber es ist auch, das ist Arbeit. Guck mal, man kommt da nicht raus.
Ja.
Gut. Haben wir noch was, um diesen Podcast auf einer heiteren Note zu beenden?
Ich erinnere mich irgendwie daran, dass wir damals im Solar gespielt haben und eine Rückmeldung danach war, sehr gute Band, die ihr da habt. Ich mag es sehr gerne, wenn der Quintenzirkel eine Blume weitergedreht wird.
Eine Blume weiter?
Hat mir gefallen. Habe ich mir bis heute gemerkt. Wollte ich auch mal weitergeben, diese derartige Rückmeldung, wenn mir ein Konzert gefällt. Ja. Wenn man das Gefühl hat, so, da passiert irgendwas auf harmonische Art und Weise, was ich nicht verstehe.
Ja.
Dann wird der Quintenzirkel eine Blume weitergedreht. War dir noch nicht heiter genug, ne?
Doch, nee, war mir heiter genug. Ich habe mich noch was gefragt, so ein Loose End.
Ja.
Ich würde ja eigentlich auch gerne, weil ich merke, du bist dann auch außerhalb der Musik und so deinen sonstigen Aktivitäten auch so ein bisschen unausgelastet. Ich wollte dir eigentlich mal so einen kleinen Schubs geben, doch wieder in Richtung Schach spielen.
Ja, okay.
Kannst du nicht einfach mal deinen Namen bei deinem Online-Schach, bei deiner Online-Schach-App, kannst du dir nicht mal preisgeben, dass die Leute dich adden können und dann kannst du so ein bisschen mit den Leuten Schach spielen online?
Aber dann kommt man wahrscheinlich in so einen Chat rein. Dann wollen die alle eigentlich eher über Jazz als über Chess reden. Weil du kannst ja immer chatten hin und her. Da wird auch immer gesagt, bitte seid nett zueinander. Ihr dürft euch nicht anschimpfen. Und das passiert tatsächlich oft im Schach, dass man trotzdem, werden immer so Länderflaggen vergeben bei der einen App, auf der ich mittlerweile auch nicht mehr bin, weil mich das so genervt hat, dass da immer so eine deutsche Flagge war. Und dann wurde man auch dann deswegen so angepöbelt, so von so einem Schweizer, so typisch deutsches Spiel.
Okay, deutsche Eröffnung.
also manchmal nicht nett. Naja, das unter Jatzern unterhält man sich natürlich auf freundliche Art und Weise, aber ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, also das könnte in die falsche Richtung gehen. Okay. Ich muss da mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich mal, also ich mag ja auch, gerade wenn man im Internet unterwegs ist, diese Anonymität, zusätzlich habe ich noch eine Maske, irgendwas ist mir daran wichtig, offensichtlich. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, hier komm, ihr könnt alle gegen mich spielen, bin mir nicht sicher. Aber Leute, hört euch doch mal Perry Como Sunset Sunrise Sunset an. Das ist ein wunderbares Lied. Und ich möchte gar nicht mehr dafür zu sagen, außer, dass ihr euch jetzt mal einfach reinziehen müsst, weil da ist einiges los im Aufnahmestudio. Der Aufnahmeleiter hat richtig zu tun, sag ich. Also es wird richtig alles zusammen, alle Gewerke greifen ineinander. Es ist wirklich einfach absoluter Abriss. Sunset Sunrise von Perry Como, auch vorweihnachtlich eigentlich. Er hat auch, ich habe dir das Weihnachtsalbum geschickt, er hat auch so ein Weihnachtsalbum gemacht, das ist ja für dich irgendwie ein Ding.
Ja.
Da ist es halt nicht drauf, aber trotzdem, das hat er auch, also für Leute, die jetzt so ein bisschen in Stimmung kommen wollen, aber auch Sunset Sunrise hat auch einen leicht weihnachtlichen Touch. Bitte, zieht euch das rein, das ist wunderbar.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen,
ich würde sagen, Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Ja, mit zwingenden Grüßen aus Athen.
Ja.
Ich bin auch echt gespannt, was die Griechen heute noch so zu bieten haben. Wir müssen eigentlich noch mal Kalamaris essen.
Kalamaris essen. Ich würde aber, guck mal, wir sind jetzt, glaube ich, noch gut in der Zeit, dass wir noch die Pyramiden angucken können. Und dann geht es...
Wir sind doch hier irgendwo. Ja, ja.
Genau. Okay, ich habe den Gag geklaut. Gut, dann würde ich sagen...
Ja, auf die Akropolis.
Ja.
Und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Hat Spaß gemacht, hat richtig Freude gemacht.
Richtig gut.
Macht's und kommt übermorgen ab in die Christianskirche. Kommt vorbei, da machen wir ein richtig gutes Konzert. In Hamburg. Ciao.
Tschüss.